Aber ich muss sagen, wenn so ein Tal länger wird, dann wird es auch manchmal anstrengend, gefühlt immer wieder die gleichen Gebete zu sprechen. Also manchmal lässt Gott einen ja bewusst auch durch solche Wüstenzeiten und schwierigen Herausforderungen gehen, um halt auch irgendwie wachsen zu können. Lässt das zu, lässt uns dabei vielleicht auf gar keinen Fall alleine. Aber das ist, sage ich mal, ein Auf und Ab. Aber Gebet ist dabei ganz zentral, weil es natürlich meine direkte Verbindung zu Gott ist und ich glaube auch, Gebet verändert.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Heute im Hills & Willys Leadership Podcast ist Michaela Warning zu Gast. Als Projektleiterin sorgt sie für den Aufbau und die strategische Entwicklung des christlichen Leadership-Trainings. Beruflich ist sie im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei einer großen Krankenkasse tätig. In wenigen Monaten kommt ihr zweites Kind auf die Welt und so erfährst du heute, wie Michi alle ihre Rollen unter einen Hut bekommt und welche Berge und Täler es in ihrem Führungsalltag gibt. Liebe Michi, ganz herzlich willkommen hier im Interview und lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Oh, heute war chaotisch, gebe ich ehrlich gesagt zu. Wir haben gerade ein Kleinkind, das uns um 5 Uhr morgens irgendwie aus dem Bett holt. Und meistens bin ich dann noch nicht so richtig in der Lage dazu aufzustehen. Genau, es war sehr viel mit Kinderbetreuung konfrontiert und Kind fertig machen und ganz, ganz wenig Zeit irgendwie für mich. Also du erwischst mich heute an einem Tag, den ich lieber nicht als Beispieltag genannt hätte für einen Start in den Tag, ehrlicherweise. Aber du hast ja schon über meine Rollen ganz kurz berichtet. Es erfordert viel Flexibilität und ich versuche dann meist im Laufe des Tages mir auch noch mal einen Moment für mich zu nehmen, wenn denn der Morgen so chaotisch war wie heute.
Und wenn die Tage dann mal anders laufen, wie hast du dann so typischerweise, hast du eine gewisse Morgenroutine, wie hast du deinen Tag strukturiert? Was sind so für dich wichtige Punkte in der Vorbereitung, auch dich einzustimmen auf das, was so am Tag dich erwartet?
Also das ist tatsächlich im Moment so, dass es auch selten direkt nach dem Aufstehen passiert. Aber meist, genau, wenn ich dann mein Kind in die Kita gebracht habe, dann nehme ich mir noch mal einen Moment für mich. Vor allem auch gerne einen geistlichen Moment, um in der Bibel zu lesen und zu beten, mich auszurichten auch auf Gott und den Tag nicht so ganz ohne ihn zu begehen. Und dann, ja, ist es dann je nachdem, in welchem Tätigkeitsfeld ich gerade unterwegs bin, dran für mich einfach mir die Aufgaben vorzuführen, die an dem Tag dran sind. Genau, mir eine kleine To-Do-Liste zu schreiben. Im besten Fall habe ich die schon am Tag vorher fertig und weiß einfach, wie ich dann strukturiert in den Tag starten kann.
Du bist die Projektleiterin von Hills & Willys und wir starten diese Podcast-Serie auch ganz bewusst, damit dich zu interviewen. Hast einfach eine ganz, ganz wichtige Funktion und Rolle in unserem Projekt. Welche persönlichen Erfahrungen haben dich denn dazu bewogen, dich diesem Bereich zu widmen und bei Hills & Willys mitzumachen?
Ich bin Leiterin gewesen und schon relativ früh einer Jugendgruppe in einer Freikirche. Da bin ich so reingewachsen, erst als Teilnehmerin und habe dann irgendwann mehr Verantwortung übernommen. Ohne dass ich so richtig wusste, dass ich jetzt eigentlich die Leiterin bin dieser Gruppe. Also es fehlte damals einfach eine Führungsperson und irgendwie habe ich die Lücke dann genau mit einer Freundin mit ausgefüllt. Wir haben halt erstmal nur Treffen organisiert, Termine festgesteckt und dafür gesorgt, dass was zu essen da ist, wenn wir uns treffen. Ansonsten war halt irgendwie gar nicht so klar, dass ich jetzt die Leiterin bin und es ist dann so mehr und mehr gewachsen. Ich habe halt gemerkt, die Leute wenden sich natürlich dann irgendwie auch an mich, wenn man erstmal Organisatorin ist. Ja, und so über die Zeit ist die Gruppe gewachsen. Wir waren eine richtig große und eingespielte Gruppe, hatten eine gute Zeit miteinander, ja, sind auch so gewachsen, einfach aufgewachsen natürlich auch miteinander. Irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, dass ich nicht mehr zufrieden war mit dem, wie sich die Gruppe entwickelt. Es war so, dass dann so natürlicherweise auch der ein oder andere mal weggezogen ist aufgrund von Studium und Berufsstart und Auslandsjahren, sodass halt die Stabilität der Gruppe nicht mehr so da war, wie sie irgendwie natürlicherweise gewachsen ist. Ja, irgendwie war ich dann frustriert, weil ich nicht so richtig wusste, wie kriege ich denn jetzt diese Gruppe irgendwie zusammen wieder oder was sind eigentlich meine Ziele, wo will ich hin? Ich wünsche mir ja auch in so einer christlichen Jugendgruppe geistliches Wachstum. Das findet irgendwie gar nicht statt. Also genau, nachdem es anfangs irgendwie einfach so lief, war dann irgendwann halt ein Zeitpunkt erreicht, wo es eben nicht mehr so lief und an dem ich dann festgestellt habe, oh, jetzt bin ich als Leiterin gefragt, aber was mache ich denn jetzt und wen frage ich und wie komme ich jetzt aus dieser Situation wieder raus?
Und von dieser Frustsituation bist du ja nicht einen Tag später als Projektleiterin bei Hills & Valleys aufgewacht. Magst du noch so ein bisschen erzählen, wie der weitere Werdegang war?
Ja, total gern. Also ich bin immer mal wieder dann in der Gemeinde, in meinem Umfeld los und habe ja Leute mit meiner Situation, oder ich habe Leuten erzählt von meiner Situation und wie ich mich so fühle. Und habe dann eines Tages ja mit dir, Thomas, auch darüber gesprochen, beziehungsweise du hast davon erfahren in einer Informationsrunde, in einer Gesprächsrunde der gesamten Gemeinde, dass ich da so Herausforderungen habe. Und dann bist du erstmal auf mich zugekommen nach einiger Zeit und hast mir angeboten, mich in meiner Jugendleiterin-Rolle zu coachen, mir zu helfen, mal ein bisschen Klarheit reinzubekommen, was will ich eigentlich und wo will ich hin und welche Schritte kann ich dann vielleicht auch gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Das war dann quasi das erste Mal, dass ich mich so bewusst damit auseinandergesetzt habe, welche Methoden gäbe es denn vielleicht für einen Leiter und eine Leiterin, so eine Gruppe zu führen. Genau, das war so der erste Step. Daraus hat sich dann ja so ein Miteinander entwickelt und du hast dann irgendwann von deiner Idee erzählt, Menschen wie mir, die solche Erfahrungen vielleicht machen, ein Angebot zu machen, ja, ein Training, eine Ausbildung anzubieten, um im besten Fall in solchen Situationen nicht allein zu sein und vielleicht auch schon vorbeugend aktiv zu werden, also auch Leute auszubilden, die halt jetzt ganz neu auch noch in ihren Rollen sind und ihnen Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie eben, ja, nicht allein sind und nicht allein stehen und irgendwie auch ein bisschen was wissen, was sie zu tun haben, so, oder was sie tun könnten.
Ich erinnere mich sehr gut an diese spannende Phase mit vielen auch Unwägbarkeiten und ich glaube, da kam so eins zum anderen. Ja, wir waren im Austausch für das Thema Jugendleitung und ich habe immer bewundert, wie du das, was wir miteinander erarbeitet haben, dann auch praktisch ausprobiert und umgesetzt hast. Und gleichzeitig kam eben in einer Gruppe auch die Idee auf, für christliche Leiterinnen und Leiter eben so ein Trainingsprogramm anzubieten. Und ja, dann gab es so erste Gespräche. Du warst, glaube ich, auch bei dem Vortreffen mit dabei. 2019, meine ich, müsste das gewesen sein, wo so die ersten Ideen miteinander ausgetauscht wurden. Dann war es aber doch noch ein bisschen Zeit, bis wir deine Rolle als Projektleiterin gefunden haben miteinander. Wie hast du so die Anfangsphase von Hills & Valleys erlebt, so als es zur Gründung dieser Projektidee kam?
Ja, also motiviert hat mich deine Idee, weil ich den Wunsch hatte, selber an so einem Programm teilnehmen zu können. Also weil ich gedacht habe, okay, wenn es sowas gäbe, das würde ich sofort mitmachen. Das würde mir helfen in meiner Situation, in meinen Herausforderungen. Also war halt meine Intention, ich schließe mich diesem Gründungsteam an und entwickle mir mein eigenes Trainingsprogramm. Ja, und aus dieser Situation heraus ist mir dann bewusst geworden, ich bin ja eigentlich schon mitten im Training selbst und mache ganz viele Erfahrungen. Und dann, ja, mir irgendwann dann im Team halt überlegt, wer ist geeignet und vielleicht fähig, so ein Projekt zu leiten. Ja, und dann bist du ja auch nochmal auf mich zugekommen und hast mich im Prinzip herausgefordert, mich mal mit dieser Idee auseinanderzusetzen, das Projekt zu leiten. Das war für mich am Anfang wirklich ein großer Step, weil ich halt gedacht habe, ich bin noch so unfertig, ich müsste ja erstmal eigentlich teilnehmen an so einem Programm, also irgendwie dann ein Zertifikat haben. Wie soll ich jetzt als ja für mich selbst definierte unerfahrene Leiterin so ein Programm leiten? Aber es hat mir nach und nach gezeigt, wie gesagt, dass ich ja selber schon auf dem Weg bin und dass wir vielleicht irgendwie alle immer auf dem Weg bleiben werden und dass es gar nicht darum geht, vielleicht die Allererfahrenste zu sein oder die am besten Studiertste, sondern selber Vorbild zu sein, Trainierende zu sein, auf dem Weg zu sein, offen zu sein für Veränderungen, für Feedback, für Wachstum und dass das als Projektleiterin auch eine, also dass ich so als Projektleiterin auch meine Rolle gut ausfüllen kann, ohne jetzt vielleicht definiert schon die längste Praxiserfahrung mitzubringen als Leiterin.
Ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer total interessant zu hören, dass es halt aus der eigenen Betroffenheit heraus ja auch entstanden ist. Also so dieser Wunsch nach persönlicher Entwicklung, der Wunsch nach vielleicht Klärung auch eigener Herausforderungen, der dann dazu geführt hat, du hast gesagt, ich wollte mich der Gruppe anschließen und habe mein eigenes Trainingsprogramm mitgestalten wollen. Ja. Und das, obwohl du vielleicht unerfahren warst und noch nie ein Projekt in der Dimension oder mit dem Ansatz geleitet hast, kamen wir ja dann irgendwie dazu in unserer Runde, dich auch mal zu fragen, ob du den Job nicht machen würdest. Jetzt bringst du natürlich auch persönlich und auch beruflich doch auch ein paar Qualifikationen mit. Ja, warum wir auch gesagt haben, du wärst durchaus dafür geeignet. Bevor wir da weiter in das Thema Hills and Valleys reingehen, lass uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf deine persönlichen Erfahrungen, auf ein paar Lebensstationen gucken. Was genau machst du beruflich und was waren wichtige Stationen in deinem Leben, die dann vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass du heute Projektleiterin bei Hills and Valleys bist?
Also studiert habe ich Gesundheitswissenschaften, damals noch gar nicht wissend, was ich eigentlich genau damit machen will. Irgendwie wollte ich gerne in die Prävention gehen und ja, vorbeugend mit Menschen arbeiten, damit sie gar nicht erst krank werden, sondern irgendwie schon ihre Gesundheit früh in den Blick nehmen. Ja, und durch das Studium hat sich dann für mich herauskristallisiert, dass ich gerne im betrieblichen Gesundheitsmanagement aktiv werden würde. Das heißt, meine Aufgabe jetzt ist es, dass ich Unternehmen dabei begleite, der Gesundheit einen Schwerpunkt bei der Arbeit zu geben, einen Fokus, ihnen dabei helfe zu erkennen, wo sind vielleicht Verhältnisse, Rahmenbedingungen bei der Arbeit, die optimiert werden könnten, um halt gesundheitsförderlich zu arbeiten. Und wie können wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so schulen und ausstatten, dass sie auch sich gesund verhalten können? Das ist meine Aufgabe, das zu analysieren, ja, und die Unternehmen dann in dieser Entwicklung zu begleiten, hin zu einem gesunden Unternehmen.
Und wo gibt es da Parallelen zu deiner Tätigkeit bei Hills and Valleys?
Ja, also ganz früh in meiner Arbeit als Unternehmensberaterin in dem Bereich habe ich schon, ja, wurde ich immer wieder konfrontiert, auch mit Führungsarbeit. Weil ja, wenn ich Rahmenbedingungen verändern will, immer gleich auch natürlich Führungskräfte mit gefragt sind. Und so ist mir auch da sehr schnell bewusst geworden, wenn ich erfolgreich dieses Thema etablieren möchte in Unternehmen, dann muss ich mit Führungskräften arbeiten. Und wenn man dann mal in so Unternehmen reinguckt, dann sieht man auch da, ist es ganz unterschiedlich, wie gut vorbereitet und ausgebildet gehen Führungskräfte eigentlich in ihre Führungsaufgaben. Geschweige denn, haben sie dann auch noch den Blick für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Gesundheit ist ja nicht nur, ich esse was Gesundes und ich bewege mich mal zwischendurch, sondern es hat ja auch sehr viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun, gerade wenn wir jetzt in der heutigen Zeit über psychische Belastung sprechen. Ja, dann kommt es darauf an, auch wie eine Führungskraft mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, wie es ihr selber auch gelingt, gesund zu bleiben, gesund zu leben, gesund zu arbeiten. Und da ist einfach eine relativ große Schnittstelle, glaube ich, zu Hills and Valleys. Und gleichzeitig ist es natürlich auch im Gestalten, Begleiten, Entwickeln von Menschen, Unternehmen, Prozessen, Projekten. Da gibt es Parallelen, ja, also ganz praktisch auch das Gestalten solcher Projekte.
Es ist die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden in den Unternehmen ja sicherlich zu vergleichen mit der Gesunderhaltung von Führungskräften auch im kirchlichen Bereich, im sozialen Bereich, gerade wo eben auch viel ehrenamtlich geschultert wird. Ja, ich glaube auch eine besondere Führungsherausforderung, dass in vielen Kirchengemeinden viele Führungskräfte eben sich ehrenamtlich einsetzen und an vielen Stellen durchaus auch in der Gefahr stehen, auszubrennen, vielleicht nicht gesund mit sich und mit den Anforderungen umzugehen, vielleicht auch so aufgrund dieser geistlichen Dimension, vielleicht auch unter speziellen Herausforderungen stehen, die man in anderen Bereichen, wo man sich gar nicht so eine Kappe machen würde vielleicht oder so. Ja, also siehst du da auch nochmal inhaltlich eine Übereinstimmung zwischen dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und dem vielleicht kirchlichen Gesundheitsmanagement für Führungskräfte?
Ja, absolut. Also eine der Stellschrauben, die ich dann gerade im Gesundheitsmanagement immer relativ früh auch mit den Führungskräften kommuniziere, ist halt, wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit Belastungen um? Wie gelingt es mir, meinen Führungsalltag so zu gestalten, dass ich bei all den Herausforderungen, die ich oft habe, ja selber nicht zu kurz komme? Weil ich nehme dann immer gern das Beispiel mit der Atemmaske im Flugzeug. Da wird ja immer direkt am Anfang erklärt, wie das ist, wenn man fliegt und dann die Atemmasken rausfallen. Dann muss ich mich erstmal um mich selber kümmern und mir so eine Maske aufsetzen, bevor ich anderen helfen kann. Weil wenn mir die Luft ausgegangen ist, ich ja dann auch niemand anderem mehr helfen kann. Und ich glaube, das ist genau so, wie du es gesagt hast, im kirchlichen Kontext nicht ganz anders. Vielleicht sogar wirklich noch verstärkt durch diesen eigenen inneren Antrieb, ja, Gottes Reich bauen zu wollen und eine echte Veränderung in dieser Welt bringen zu wollen. Vielleicht auch verbunden mit dem Gefühl der Verpflichtung, auch diesem Ruf, den man von Gott bekommt, auch nachzugehen, als Leiterin, als Leiter einem Projekt, einer Gemeinde vorzustehen. Und so ist die Gefahr da, dass man auch da eben nicht weiß, seine Grenzen gut abzustecken und auf sich zu achten. Und ja, das ist, glaube ich, so mal ein erster Step, das zu lernen, das irgendwie auch unterzubekommen auf eine gesunde Art und Weise. Nicht als noch einen To-Do-Punkt, sondern es halt auch natürlich in den Alltag zu integrieren, sodass es zu mir passt und mir keine Last, sondern eine Erleichterung ist. Ja.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills & Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Du hast eine perfekte Überleitung jetzt schon gebracht zu unserem Schwerpunktthema der heutigen Folge. Du hast dir selber das Thema Selbstführung als Schwerpunkt ausgewählt. Warum ist dir Selbstführung so wichtig?
Ja, auch genau aus dem Grund. Also als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema, mit diesem Themenfeld zu beschäftigen, da war ich in einer Phase, in der ich so ein bisschen ziellos, planlos irgendwie mich gerade gefühlt habe. Es war so eine Umbruchssituation. Ich habe gerade erst angefangen zu arbeiten und war auch weiter weg, also hatte eine Fernbeziehung mit meinem Mann und halt relativ viel Zeit, kein persönliches Engagement so während der Woche, wie ich es sonst kannte, halt von meinem Leben vor dem beruflichen Einstieg. Und so habe ich halt irgendwie gemerkt, ich bin nicht so zufrieden mit dem, was ich so gerade tue und bewirke und was ich glaube eigentlich bewirken zu können. Also es war einfach so eine Diskrepanz, eine Differenz zwischen dem, was ich getan habe und was ich gerne irgendwie bewirkt und bewegt hätte. Und da habe ich dann zuerst angefangen, mich nochmal so neu auch mit meiner Morgenroutine zu beschäftigen. Ich meine, wir als Christen oder Christen kennen ja quasi die Anforderung oder die Herausforderung, auch täglich irgendwie mit Gott ins Gespräch zu gehen, Bibel zu lesen, zu beten, dem Raum zu geben. Das kennen wir aus vielen Predigten und Büchern und Ratgebern. Ja, da wird uns immer empfohlen, bau das in deinen Alltag ein. Und ich glaube, dass das stimmt. Ich kann das nur bestätigen. Das ist für uns jetzt nichts Neues. Aber trotzdem war ich auch herausgefordert, in meinem neuen Berufsalltag das unterzubringen, so eine regelmäßige geistliche Zeit. Wenn man Studentin ist, davor hat man ja irgendwie nochmal so einen ganz anderen Alltag. Und so war das so mein erster Step, ja, dass ich nochmal neu für mich erfunden habe, wie starte ich eigentlich in den Tag, wie richte ich mich aus, wie lasse ich mich auch von Gott ausrüsten und lenken und leiten in dem, ja, hier ist meine freie Zeit, hier ist vielleicht mein leerer Raum, wie willst du den eigentlich füllen, Gott? Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war es dann eben, mich auch bewusst damit auseinanderzusetzen, okay, wenn ich da eine Leere fühle, wie kann ich die denn füllen? Wo will ich denn hin? Was sind denn vielleicht Ziele, die ich erreichen möchte? Was will ich denn eigentlich bewegen, wenn ich das Gefühl habe, ich bewege hier zu wenig? Und dann habe ich halt angefangen, mich mit der persönlichen Zielsetzung auseinanderzusetzen.
Ja, lass uns da gleich noch mal ein bisschen reingehen. Also ich verstehe, Selbstführung hat ganz viel mit der Morgenroutine, mit dem geistlichen Leben, mit der Kontemplation zu tun. Oder gibt es da noch weitere Aspekte, die in dem Bereich wichtig sind?
Also ja, Selbstführung ist halt ein Riesenfeld. Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich mehr als eine Stunde darüber sprechen. Ist auch eine Frage der eigenen Haltung, die man einnimmt. Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Und ja, gibt's super viel zu sagen, ja, kenne ich mich, weiß ich, wer ich bin, weiß ich, wo ich hin will, kenne ich meine Werte, also nur um so ein paar Stichworte zu sagen. Ich glaube, was halt an so einer Morgenroutine und auch an dieser Ausrichtung, an dieser geistlichen Ausrichtung so wertvoll ist, dass das im Prinzip das alles auch ein Stück weit beinhaltet, ja. Ich richte mich auf das aus, auf den aus, bei dem ich glaube, dass er mich gemacht hat, dass er mir auch bestimmte Werte mitgibt ins Leben. Wenn ich die Bibel lese, dann setze ich mich damit auseinander, was empfiehlt Gott uns und was gibt er uns mit auf den Weg, um ein Leben nach seinem Plan zu führen. Und ich bin direkt im Gespräch auch mit dem, der mich am besten kennt, der mich geschaffen hat und für mich auch weiß, wo es auch hingehen soll, also auch in puncto Zielsetzung, genau, dann total hilfreich ist. Und naja, so eine Morgenroutine hilft halt, mich in den Tag auszurichten, also mir immer wieder morgens neu bewusst zu machen, wofür lebe ich? Wo will ich hin? Was ist vielleicht heute auch konkret dran und wichtig? Und das alles im Austausch mit Gott, mit meinem Schöpfer. Das ist schon, glaube ich, eine Grundvoraussetzung oder ist zumindest mal eine gute Methode, sich selbst zu führen und das regelmäßig im Alltag sich auch immer wieder bewusst zu machen.
Mit der Klarheit über die eigenen Werte und über meine Persönlichkeit und über vielleicht die verschiedenen Zusammenhänge, die es so gibt, dann auch an seinen Zielen zu arbeiten. Du hast gerade schon ein bisschen angekündigt, auch so das Thema Zielvereinbarung, mit Zielen zu arbeiten, ist für dich ein wichtiges Fokusthema gewesen. Wie bist du da ganz praktisch dran gegangen?
Ja, ich habe mir erstmal ein Tool, ja auch damals, glaube ich, von dir geben lassen. Ja, so meine verschiedenen Lebensbereiche betrachtet und geschaut, wie ist so meine aktuelle Zufriedenheit? Also bin ich da zufrieden unterwegs? Läuft das? Wo will ich eigentlich hin? Wie stelle ich mir vor, dass diese Lebensbereiche sich anfühlen, dass sie gestaltet und gefüllt sind? Und nachdem ich das für mich erstmal so bewertet hatte, habe ich halt festgestellt, es gibt vielleicht Bereiche, in denen läuft es besonders gut. Da bin ich zufrieden und ausgefüllt. Und dann gibt es aber auch vielleicht Bereiche, da würde ich Stand jetzt als eher defizitär beurteilen. Da möchte ich, dass was besser wird, dass was anders wird. Und dann habe ich mir für alle diese Bereiche, auch für die, in denen es gut läuft, aufgeschrieben, was soll sich in einem Jahr ändern? Also was ist mein Ziel? Wie möchte ich zum Beispiel in meiner Partnerschaft sein? Was soll da Ziel sein? Was soll in einem Jahr anders sein? In meinen Freundschaften, in meinem beruflichen Werdegang, in meiner Gesundheit, da gibt's halt genau verschiedene Bereiche. Und das habe ich erstmal, ehrlich gesagt, einfach frei heraus so aufgeschrieben, wie sich das für mich angefühlt hat. Es war schon ein Prozess, an dem ich dann immer mal wieder gefeilt habe an den Zielen. Und ja, nach so, weiß nicht, vielleicht 1-2 Wochen oder so, standen dann diese Ziele erstmal fest. Und da habe ich gesagt, okay, diese Ziele, die will ich jetzt erstmal das nächste Jahr verfolgen. Die sollen mich leiten, an denen will ich mich orientieren.
Dieses Lebensrad, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist ja auch eine der Methoden, die wir ganz am Anfang unseres Hills and Valleys Trainings auch einsetzen, um erstmal für eine gewisse, ich sag mal so, Lagebestimmung zu sorgen. Ja, also wo stehe ich gerade? Diese Lebensbereiche, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Bei manchen sind es 4, bei anderen 6, 8, 9, 12, wie auch immer. Ja, sind eben einfach relativ vielfältig von der Persönlichkeit über Beziehungen, über Gesundheit, finanzielle Themen, mein Ehrenamt, vielleicht den Gemeindekontext und bilden im Grunde genommen so alle Rollengefüge ab, die wir so einnehmen typischerweise. An manchen Stellen ist so ein Tool natürlich auch gefährlich, weil ich mir plötzlich Dinge bewusst mache, wo ich vielleicht gar nicht so gerne hinschaue. Was sind so deine Erfahrungen damit, mit dem Tool des Lebensrades vielleicht auch Erkenntnisse zu gewinnen, die mir im ersten Moment gar nicht so gut gefallen?
Das ist schon schmerzhaft, aber ich glaube, es ist halt auch irgendwie heilsam schmerzhaft, ja? Also so eine Wunde, die man hat, die muss man ja auch reinigen. Muss man erstmal Klarheit reinbringen, desinfizieren, um dann irgendwie auch den Heilungsprozess anzustoßen. Und deswegen ist Hingucken unfassbar wichtig, weil Weggucken und es sich nicht bewusst machen, führt ja nicht unbedingt zu mehr Zufriedenheit, führt ja vielleicht eher dazu, dass es länger wehtut, vielleicht nicht so dolle, wie in dem Moment, in dem mir vielleicht manche ja Bereiche bewusst werden, Lebensfragen auftauchen, die ich mir noch nicht gestellt habe und auf die ich vielleicht in dem Moment auch keine Antwort habe. Das ist dann in dem Moment besonders schmerzhaft, aber dann habe ich ja auch erkannt, okay, wo will ich vielleicht hin und was kann ich jetzt und kann dann daraus ableiten, was muss ich denn jetzt vielleicht konkret auch tun und welche Steps kann ich gehen, um dann herauszukommen aus dieser Situation und aus dem Schmerz, der dann im besten Fall einfach zur Veränderung führt, ja.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Du sprichst die schmerzhaften Momente an und auch Hills and Valleys spricht ja schon vom Namen her, von den Bergen und Tälern, ja, im Leben eines Leiters oder einer Leiterin. Was war denn bisher so dein größter Berg oder dein tiefstes Tal in deiner Führungsrolle? Gab's da jemals so irgendwie einen Moment, wo du dachtest, das Tal ist zu tief, das packe ich nicht, das will ich nicht? Und wenn ja, wie bist du da wieder rausgekommen?
Es gibt schon immer wieder Täler. Also ich glaube, das ist gar nicht so leicht jetzt zu definieren, was war jetzt irgendwie mein größtes Tal. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das war jetzt Ja, wobei doch, also im Prinzip schon verändernd und lebensverändernd war halt dieses Tal in meiner Jugendleiterinnenphase, in der ich so frustriert und machtlos und hilflos dastand mit einer Gruppe von lieben Jugendlichen, die irgendwie Gemeinschaft haben wollen, die gemeinsam wachsen wollen, und ich wusste nicht, wie führe ich sie dahin. Das hat schon extrem viel Veränderung gebracht, das zu erkennen, diesen Schmerz formulieren zu können. Und dann war vor allem die Begleitung und das Know-how, auch kleine Schritte gehen und nicht zu viel auf einmal zu wollen, das, was mich dann rausgebracht hat aus diesem Tal. Aber ich war lange in dem Tal, weil ich mir erstmal selber gar nicht zu helfen wusste. Und deswegen ist halt irgendwie Umfeld und Begleitung auch ein super wichtiger Punkt, mir als Leiterin und Leiter halt auch Menschen in meinem Umfeld zu schaffen, an die ich mich wenden kann, bei denen ich weiß, in solchen Tälern, die verstehen vielleicht auch meine Herausforderung und die können mir helfen, den Blick nochmal hochzuheben und zu gucken, wie komme ich jetzt da wieder raus, mich nicht so in meiner eigenen Opferrolle zu vergraben.
Das kann ich absolut bestätigen. Also Leiterschaft kann manchmal echt einsames Geschäft sein. So einsam und allein an der Spitze, gerade mit Herausforderungen, nicht zu wissen, wie ich damit umgehen soll. Was meinst du, ist dort hilfreich? Also insbesondere auch in einem spirituellen Kontext. Was sind so die ersten Schritte aus dieser schmerzhaften Einsamkeit, aus dieser Überforderung, aus diesem Tal der Tränen, dann wieder rauszukommen?
Ja, ich glaube, sich erstmal überhaupt zu öffnen. Meine Erwartung an mich als Leiterin war immer, wenn ich jetzt schon Leiterin bin, dann muss ich das ja irgendwie selbst auch lösen, weil sie haben mir ja die Verantwortung gegeben, so, oder sie haben mich als Leiterin gewählt, dann muss ich das irgendwie
auch. Stark sein.
Genau, ich muss stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen. Sich aber zu öffnen zeigt halt, oder gibt halt überhaupt erstmal die Möglichkeit, anderen in mich hineinzugucken und zu verstehen, okay, vielleicht nach außen hin stark und will immer alles und kriegt auch immer alles hin, aber das ist halt immer mit Herausforderungen auch verbunden. Genau, und da mutig sein, sich einzugestehen, dass man eben vielleicht doch nicht alles so alleine gelöst bekommt, ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt.
Welche Rolle spielt Gebet bei solchen Herausforderungen? Was hast du für Erfahrungen gemacht mit, vielleicht auch so der spirituellen Seite in gerade solchen Momenten? Hattest du das aktiv auf dem Schirm oder war das eher so eine notwendige Pflichterfüllung? Wie bist du damit umgegangen damals?
Also damals habe ich schon viel gebetet und habe mich auch immer wieder an Gott gewendet. Aber ich muss sagen, wenn so ein Tal länger wird, dann wird es auch manchmal anstrengend, gefühlt immer wieder die gleichen Gebete zu sprechen. Also manchmal lässt Gott einen ja bewusst auch durch solche Wüstenzeiten und schwierigen Herausforderungen gehen, um halt auch irgendwie wachsen zu können. Lässt das zu, lässt uns dabei vielleicht auf gar keinen Fall alleine. Aber das ist, sage ich mal, ein Auf und Ab. Aber Gebet ist dabei ganz zentral, weil es natürlich meine direkte Verbindung zu Gott ist. Und ich glaube auch, Gebet verändert, ja. Also unsere Begegnung, unser Gespräch damals, das ist ganz sicher von Gott geführt und ja auch von ihm so eingetütet, auch zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht auch genau in dem Moment, in dem halt auch in meinem Leben Kapazitäten dafür da waren, sich auch nochmal neu mit dem Thema Führung zu beschäftigen und auch mit meiner Jugendleiterin-Aufgabe damals. Ja, ich glaube, das darf man niemals, also genau, dürfen wir niemals aus dem Blick verlieren, da auch immer wieder die Verbindung und das Gespräch mit Gott zu suchen.
Hier spricht Gott ja nicht nur durch Situationen und durch andere Menschen zu uns, sondern auch durch die Bibel. Gibt es eine biblische Figur, die du so als ultimatives Vorbild für Leadership siehst? Warum gerade diese Person?
Ach ja, das ist jetzt vielleicht naheliegend und die Standardantwort, die man erwartet, aber ich glaube, an der Stelle ist es trotzdem, wie auch so in vielen anderen Bereichen, für mich Jesus, der ja sich mit 12 Jüngern auf den Weg gemacht hat. Und ich finde den Prozess so spannend, wie er sich investiert hat in Menschen und wie er geleitet hat, also wie er quasi seine Mission, nämlich diese Welt zu retten, angegangen ist, auf vielleicht erstmal ungewöhnliche Art und Weise, nicht über irgendwelche Massenevangelisation oder nicht im Zeitalter von YouTube, wo man irgendwie Millionen von Menschen mit einem Klick erreichen kann, sondern über 12 Menschen, in die er sich investiert hat und die er angeleitet hat, denen er Vorbild war, mit denen er gemeinsam Zeit verbracht hat. Und da kann man in ja so vielen Situationen wirklich erkennen, wie er praktisch führt, wie er Menschen ja reinführt in Verantwortungspositionen und sie Schritt für Schritt ausstattet mit dem, was sie brauchen, um dann auch seine Mission mitzuerfüllen und mitzutragen.
Lass uns damit gerne so ein bisschen auch noch weiter reingehen in das Hills and Valleys Projekt. Jetzt betonen wir ja in dem Leadership Training vor allem die Bedeutung von Leadership und Führung im kirchlichen Kontext. Wie vereint das Projekt moderne Führungsmethoden auf der einen Seite mit christlichen Werten und der Bibel auf der anderen Seite?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Ich habe es ja gerade erwähnt. Ich glaube, ganz viel von vielleicht wissenschaftlichen, geprüften, theoretischen Kriterien finden wir in der Bibel wieder. Und wenn wir sie in der Bibel wiederfinden, dann sind sie meist ja, sage ich mal, noch älter als die Erkenntnisse, die in der heutigen Zeit über Führung gemacht wurden. Wenn es um den Umgang miteinander geht, um das Aufeinander-Eingehen, Miteinander-Leben, gibt die Bibel ja so viel Praktisches mit, dass sich eben gut, sehr gut mit Methoden der heutigen Führungsliteratur auch vereinbaren lässt. Also das, was heute an Methoden da ist, ist ja auch total menschenorientiert. Ja, also wir sprechen viel davon, Menschen zu kennen als Führungskraft, zu wissen, was sie brauchen, sie zu befähigen, sie auszustatten, Selbstverantwortung zu übertragen. Und das sind alles Dinge, die wir in der Bibel wiederfinden. Für mich ist das ganz logisch, da immer wieder auch in die Bibel reinzuschauen und mich inspirieren zu lassen von den Geschichten und den Erzählungen, die es da gibt. Und dann begeisternd natürlich auch zu sehen, okay, das, was halt heute da ist an Erkenntnissen über Führung, das passt halt zu dem, was vor 2000 Jahren in dieses und noch älter in dieses Buch geschrieben wurde.
Jetzt gibt es ja die Behauptung, dass die besten Leiterinnen und Leiter geboren werden und nicht gemacht. Was hältst du davon, gerade im Kontext eines christlichen Leadership-Trainings? Oder man könnte ja auch fragen, ein Training und Spiritualität, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Musste man sich das nicht schenken lassen, ein besserer Leiter zu werden?
Ja, überhaupt nicht. Ich habe ja eben schon von den Wüstenzeiten erzählt. Also ich glaube, es gibt immer wieder Trainingsmomente in unserem Glaubensleben, ob jetzt Leiterin und Leiter oder nicht. Wir wollen ja alle auf dem Weg hier auf dieser Erde so Jesus so ähnlich werden, wie es nur geht. Ja, das ist irgendwie auch so ein Teil unseres Auftrags. Deswegen glaube ich, ist Training da ganz natürlich. Wir sind konfrontiert mit eigenen Charaktereigenschaften, mit persönlichen Herausforderungen im Leben und als Leiterinnen und Leiter dann immer noch mal mit der Verantwortung auch für andere Menschen, was uns häufig noch mehr Herausforderungen birgt, denn wir sind ja auch konfrontiert mit den Herausforderungen und Problemen der anderen. Und so glaube ich, dass am Ende, um auch noch auf deine erste Frage einzugehen, niemand der geborene Leiter ist. Vielleicht gibt's Persönlichkeiten, die von ihrem Charakter, von ihrem Werdegang ja nach außen hin erstmal so natürlicherweise vielleicht als Führungskräfte gesehen werden, vielleicht weil sie besonders dominant sind, weil sie schnell Raum einnehmen können in Gruppen. Ich glaube aber auch, dass die leisen Persönlichkeiten gute Leiterinnen und Leiter sein können und dass, wenn Gott uns diesen Ruf gibt, er uns auch befähigt. Und das bedeutet ja zum Beispiel auch für einen Mose in der Bibel, dass er sich überhaupt nicht dazu in der Lage gesehen hat, überhaupt erstmal beim Pharao vorzusprechen damals, um das Volk aus Ägypten rauszuholen. Und am Ende war er einer der krassesten Leiter, den wir in der Bibel überhaupt sehen und hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und durch die Wüste geführt ins gelobte Land und nach Israel. Und genau, da ist es ja auch ein Prozess gewesen. Er hat sich überhaupt nicht dazu berufen gefühlt. Und so glaube ich halt, dass Gott uns beruft als Leiterinnen und Leiter und dass er uns dann auf diesem Weg hilft, auch diese Berufung zu erfüllen. Und dafür brauchst du Training, so kann man das nennen.
Du hast jetzt gerade schon wieder das Thema Persönlichkeit angesprochen, haben wir wieder die Brücke zum Thema Selbstführung, also mich selbst auch zu erkennen mit all dem, was mich ausmacht, von meinem Charakter, von meinen Fähigkeiten, von meiner Prägung, von meiner Geschichte vielleicht auch, das, was eben auch persönlichkeitsbildend ist, mir darüber bewusst zu werden und dann eben auch entsprechend als Führungskraft meine Rolle auch zu definieren, auch einen Rahmen zu geben, in dem ich als Führungskraft dann tätig sein kann. Das kann eine kleine, eine mittlere, eine große Organisation sein. Das kann sein, dass ich der visionäre Führer bin, der die Massen versammelt oder eher, ich sag mal, als Hirte eine kleine Gruppe führt, sagen wir mal, ja. Da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen auch, was das Thema Führung angeht. Und lass uns mal ein bisschen praktischer werden. Kannst du konkrete Beispiele nennen, vielleicht ohne Namen, aber die dir einfach noch geläufig sind, so wie das Training bei Hills and Valleys jemandem wirklich geholfen hat, seine Führungsqualitäten zu verbessern? Einfach nochmal zu schauen, wie stellen wir sicher, dass es eben nicht nur leere Worte sind, sondern dass es wirklich echte Veränderung bewirkt.
Ja, zahlreiche Beispiele. Das ist einfach total cool zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen einfach zusammenkommen in diesen Trainings und wie sie auf ihre eigene Art und Weise aus meiner Sicht alle oder sagen wir mal fast alle in dieser Zeit des Trainings auch gewachsen sind. Also was für mich ein besonderer Erfolg ist, dass wir in unserer ersten Teilnehmergruppe ganz viele gewinnen konnten, sich auch selbst Hills & Valleys anzuschließen und da Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich weiß von einer Leiterin, dass sie ihren Job gewechselt hat, auch aufgrund ihrer Entwicklung bei Hills & Valleys und für sich erkannt hat, ich will einfach mehr Verantwortung übernehmen und ja, jetzt eben eine große Verantwortung für eine große Organisation oder eine größere Organisation jetzt trägt und raus ist aus ihrem alten Job. Ich weiß von Menschen, die nochmal sich entschieden haben, sich neu zu orientieren und ein Studium anzufangen, sich nicht zufrieden zu geben mit dem Status quo und einfach auch über einen Berufs-, also auch einfach einen kompletten Wechsel nachzudenken über einen ganz anderen neuen Weg, den man einschlägt. Und auch ganz praktisch von Projekten, die vielleicht in uns geschlummert haben. Eine Teilnehmerin fällt mir da ein und das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Beispiel für auch kleinere Schritte, die dann plötzlich ein eigenes Projekt in ihrer Gemeinde gestartet hat, obwohl sie irgendwie für sich immer gedacht hat, sie wüsste nicht so richtig, was sie tun soll. Die hat sich so super schwer getan, ja, für sich so eine Ausdrucksform ihrer Persönlichkeit und ihrer Fähigkeiten und Gaben zu finden und hat dann ein total schönes und erfolgreiches kleines Projekt innerhalb ihrer Gemeinde gestartet, das dazu geführt hat, dass Menschen in die Gemeinde gefunden haben, zu Jesus gefunden haben, jetzt unterwegs sind mit ihm. Und das ist total cool. So kann es halt total groß sein, die Veränderung. Und ich ziehe um und ändere meinen Job. Und es können aber auch kleine Steps sein, ja, auch im Alltag einfach mit mir selber besser zurechtzukommen, mich selber zu führen.
Das sind ja zum Teil auch schon sehr gravierende, lebenseinschneidende Veränderungen, die du benannt hast. Was sind so vielleicht ein paar Beispiele für innere Veränderungen? Was passiert im Laufe von 18 Monaten bei vielen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
Also ich glaube, eine Sache, die uns hoffentlich in allen Fällen gelingt, aber die uns schon gut gelungen ist, Verantwortung selbst zu übernehmen für die eigenen Lebensumstände, für die eigenen Führungsherausforderungen, für den eigenen Entwicklungs- und Werdegang, da in Charge zu gehen, wie wir das gerne sagen, und sich bewusst zu machen, dass wir die Dinge in der Hand haben. Das ist für uns auch Teil einfach des Programms. So werden die Teilnehmer über das Training hinweg immer mehr in die Selbstständigkeit, in die Eigenständigkeit geführt, raus aus dem Teilnehmermodus hin zur Eigenverantwortung, auch für meine eigene persönliche Entwicklung, mich nicht hinzusetzen und zu erwarten, dass ich, wenn ich an so einem Training teilnehme, mir das alles vorgekaut wird, sondern selbst ins Tun zu kommen und in die Veränderung. Das ist, glaube ich, so ein großes Ding. Ich glaube, auf der anderen Seite gelingt es uns nochmal neu auch zu vermitteln, was es bedeutet, sich in ehrlicher und echter Beziehung auch zu finden. Uns ist wichtig, wir stärken Beziehungen zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zum Beispiel durch Sparingspartnerschaften, Leviten heißen die bei uns, wo wir lernen, einander ehrliches Feedback zu geben. Ich glaube, das brauchen wir als Leiterinnen und Leiter total, weil wir ja oft alleine Kämpfer sind und uns vielleicht auch unsere Mitarbeiter manchmal gar nicht sich trauen, uns Feedback zu geben. Und so brauchen wir halt starke Beziehungen, in denen wir ehrliches Feedback haben, bekommen und auch lernen, es zu geben. Das ist ein Thema, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, auch gerade im christlichen Kontext, wo wir vielleicht, und das ist ja auch gut, niemanden verletzen wollen, unnötigerweise, ja, wir wollen einander mit Liebe begegnen, aber wie ich zu lernen, wie ich in Liebe Feedback gebe und welche Beziehungsqualität ich vielleicht auch einfach brauche, um solches Feedback geben zu können, das ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz wertvoller Baustein.
Du hast gerade schon ein bisschen die verschiedenen Formate angesprochen. Hills & Valleys bietet ja sowohl Gruppen- als auch Einzelcoaching an. Was hältst du für effektiver und warum?
Ich glaube, das kommt ganz auf die Situation an, in der ich mich gerade befinde. Also es ist eher eine Frage meiner persönlichen Herausforderung, in der ich gerade stehe. Der Vorteil des Gruppencoachings ist, dass ich ja Input und Austausch habe mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht ein Feedback kommt oder dass eine Erfahrung gemacht wurde von jemand anderem, die mir auch weiterhelfen kann, die ist größer, als wenn ich jetzt nur mit einer Person bin. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, in denen ich ja an einer bestimmten Herausforderung ganz intensiv arbeiten will und muss. Und da ist es dann hilfreich, sich auch mal eins zu eins Zeit nehmen zu können und sich einzeln coachen zu lassen. Insgesamt, glaube ich, ist halt der Vorteil dieses Gruppenformats und dieses Gruppencoachings, oder das ist ja auch unser Ziel, dass das eben nicht nur über die Trainingszeit, diese 18 Monate, die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns anschließen, bleibt, sondern darüber hinaus dann auch zu einem Umfeld wird. Und ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal der kleine Vorteil an der Stelle, dass, oder der große Vorteil eigentlich an der Stelle, ja, dass ich im Anschluss ein Umfeld habe, an das ich mich auch immer wieder auch nach dieser Trainingszeit wenden kann und dann auch dann nicht mit den Herausforderungen allein bin, denn nach 18 Monaten, ich glaube, jeder Leiterin und Leiter gibt mir recht, wird es nicht so sein, dass dann nie wieder Herausforderungen kommen, sondern die kommen weiter und ich brauche weiter Begleitung, Unterstützung, und das schaffe ich mir mit so einem Gruppencoaching.
Wir sind mit der ersten Gruppe gestartet Anfang 2020, kurz vor der Corona-Pandemie, mit 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die erste Gruppe hat dann aufgrund des Lockdowns auch 2021 nochmal ein Jahr verlängert sozusagen. Also die haben ein bisschen ausgedehnteres Trainingsprogramm gehabt, und wir haben dann 2022 die zweite Gruppe gestartet. Mittlerweile ist die vierte Gruppe unterwegs. Vielleicht magst du uns zu dem Konzept von Hills and Valleys, von dem Summit-Intensivtraining über die 18 Monate nochmal so ein bisschen beschreiben, wie läuft das genau ab? Was sind so die Bausteine? Was zeichnet eben unser Christliches Leadership Training aus?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Hills and Valleys sind 18 Monate bei uns, wie du es gesagt hast, und durchlaufen in dieser Zeit im Prinzip 3 Phasen. Die erste Phase ist die Phase des Entdeckens über 6 Monate. Also jede Phase geht 6 Monate, so ungefähr. Und in dieser Zeit wird erstmal Input gegeben, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen über die Methoden und Werkzeuge, die wir in unser Programm aufgenommen haben, ja, wichtige Führungstools kennen und auch auszuprobieren. Das ist so ein wichtiger Schritt, dass wir nicht den Fokus auf Wissensvermittlung legen, sondern vor allem auf Training und Praxiserfahrung. Und ganz zu Beginn dieser Zeit und dann auch über die gesamte Zeit hinaus habe ich eben schon erwähnt unsere Leviten, die wir implementieren. Das heißt, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommt einen Sparringspartner beziehungsweise sogar 2 an die Hand. Den einen coacht und begleitet sie, und von dem anderen wird sie begleitet und gecoacht, um einfach regelmäßig auch Rechenschaft abzulegen über meinen Entwicklungsstand. Mich zu erklären, wie weit ich bin, und natürlich auch da Beziehungen zu leben, Feedback zu bekommen und weiterzukommen. Das habe ich ja eben schon erzählt. Ja, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann so unterwegs sind, kommen sie dann irgendwann in die zweite Phase, in das Entwickeln. Da geht es dann darum, in dieser Phase ist weniger Input, sind auch weniger Präsenztreffen, dass jeder Teilnehmer sich ein Praxisprojekt vornimmt, an dem er dann auch ganz bewusst einbaut die Methoden und Werkzeuge, die wir vermittelt haben, und sie halt im Rahmen eines Praxisprojekts ausprobiert. In dieser Zeit gibt es dann nochmal Input auch zum Thema Kommunikation, aber dann in Form von einem Webinar. Genau, und vielleicht, was ich nicht erwähnt habe, das Highlight des ersten Halbjahres und auch nochmal eine Teambuilding-Maßnahme zum Abschluss ist ein Segelturn, den wir machen mit dem Team. Da sollen sie die erste Zeit nochmal reflektieren, auch sich als Team nochmal besonders formen, weil ja dann auch im kommenden Halbjahr gar nicht mehr so viele geplante Berührungspunkte sind. Soll es einfach nochmal so ein intensives Teambuilding sein, in dem sie sich auch nochmal auf eine andere Art kennenlernen beim Segeln. Da hatten wir jetzt im letzten Jahr auch die passenden schlechten Wetterbedingungen mit viel Wind und Regen, und ich glaube, dann kann man gar nicht anders, als sich sehr intensiv kennenzulernen.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Genau, nach dem zweiten Halbjahr, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja ihr Praxisprojekt genau umgesetzt haben und auch für sich reflektiert haben, wie war mein Entwicklungsprozess, was ist gut gelaufen, was will ich vielleicht heute anders machen, welche Werkzeuge haben für mich funktioniert und wo bin ich vielleicht, habe ich vielleicht auch noch Fragezeichen und offene Punkte. Haben Sie ganz viele Erfahrungen gesammelt über diese ersten 12 Monate und dann schicken wir Sie in die Entfaltenphase, in die letzten 6 Monate Ihres Trainings, indem Sie sich multiplizieren und investieren in die Gruppe, die als nächstes startet bei Hills and Valleys. Also wir haben immer eine Überschneidung von einer Gruppe, die schon im fortgeschrittenen Programm ist und einer Gruppe, die gerade erst startet. Und die Fortgeschrittenen in dem Halbjahr entfalten, die haben halt die Aufgabe, ihre Erfahrung weiterzugeben und sich zu multiplizieren in die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil wir glauben, dass es total wertvoll ist, dass nicht nur wir als Leitungsteam und als Referentinnen und Referenten von unseren Erfahrungen berichten, sondern dass die Teilnehmer, die neu an den Start gehen, auch ganz praktisch erfahren können, was hat das eigentlich für Veränderungen gebracht bei den Teilnehmern, die jetzt schon weiter sind als ich. Und Multiplikation ist ohnehin ein super wichtiges Thema für uns als Leiterinnen und Leiter, denn wir müssen ja immer auch schauen, wie geht's vielleicht irgendwann ohne uns weiter und wie können wir sicherstellen, dass das, was wir aufgebaut haben, auch weiterlebt. Da ist Multiplikation einfach ein Riesenthema, das wir dann auch so einbauen in unser Programm.
Ganz wichtiger Fokus, ganz wichtiges Führungsprinzip, die Multiplikation, die wir ja im sozusagen dritten Halbjahr für die alten Hasen und dann übergreifend fürs erste Halbjahr für die neuen auch ins Training mit eingebaut haben. Grundsätzlich ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie sorgt ihr dafür, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys diese Fähigkeiten dann auch in ihren Gemeinden umsetzen können? Das ist ja auch eine Art von Multiplikation. Wie stellt ihr sicher, dass tatsächlich dieser Transfer in den Gemeindekontext nachher gelingt?
Ja, da gibt's unterschiedliche Module. Zum einen sind die Praxisprojekte ja darauf ausgelegt, dass sie vor Ort und in den Aufgabenfeldern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfinden. Also im besten Fall dann auch schon in der Gemeinde nach dem ersten Halbjahr für andere sichtbar wird, da passiert was, da bewegt sich das. Und dann werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig auch noch begleitet durch Wochenaufgaben. Sie bekommen regelmäßig eine Aufgabe pro Woche, in der sie das, was sie gelernt haben an den Wochenenden, was sie an Input bekommen haben, dann auch praktisch anwenden sollen und dann auch praktisch auf ihr Führungshandlungsfeld anwenden sollen. Gleichzeitig gibt es die Leviten, die dann aufpassen, dass das auch tatsächlich passiert. Und für intensive Begleitung gibt es dann immer auch nochmal Coaches, die hinschauen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch in ihrem Führungsalltag begleiten können.
Jetzt kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja aus ganz unterschiedlichen Backgrounds, also auch aus ganz unterschiedlichen Kirchengemeinden, sowohl von der Größe als auch von der Denomination. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit, auch gerade so interkonfessionell sozusagen? Worauf achtet ihr da?
Also uns ist wichtig, überkonfessionell zu sein und das auch zu leben. Das heißt, wir akzeptieren unterschiedliche Glaubensrichtungen und sind da offen füreinander. Wir wollen da auch offen im Austausch sein, voneinander lernen. Ich glaube, wir können in den verschiedenen Denominationen super viel voneinander lernen. Ich glaube, große Gemeinden können von kleinen und kleine können von großen lernen. Die unterschiedlichen Projekte, davon lassen wir uns inspirieren und wollen halt durch diese Vielfalt, die wir dann haben innerhalb unserer Teams, auch größere Lernerfolge erzielen, weil wir einfach mehr Eindrücke haben, weil die Mischung bunter ist und je bunter die Mischung ist, umso mehr kann ich auch lernen und mich entwickeln.
Ist Hills and Valleys denn ausschließlich für den gemeindlichen, kirchlichen Kontext gedacht oder kann ich da auch in meiner beruflichen Situation von profitieren? Also ich bin ja selber auch mehrfach Unternehmer, habe so ein bisschen immer die Businessbrille drauf. Inwieweit kann Hills and Valleys auch für meinen beruflichen Erfolg sorgen?
Kann es auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich auch schon Teilnehmer gehabt. Ich denke da auch an jetzt 2 ganz konkrete Fälle. Eine Person hat schon abgeschlossen, eine ist noch mittendrin, die sich bewusst auch mit dem Ziel angemeldet haben, in ihrem beruflichen Kontext als Leiterinnen und Leiter weiterzuentwickeln. Und das alles, was wir vermitteln, lässt sich adaptieren. Wir sind ja christliche Leiterinnen und Leiter und am Ende muss ich natürlich gucken, welche Organisation führe ich. Führe ich eine Gemeinde, führe ich ein Unternehmen, führe ich eine Agentur? Was ist mein Kontext? Aber die Grundprinzipien, die lassen sich ja übertragen, unabhängig davon, was meine Führungsaufgabe ist. Und so hat auch ein christlicher Leiter aus dem Business-Kontext die Möglichkeit, von unserem Programm zu profitieren, und kann dann das halt anwenden, was ja an christlichen Werten und an christlichen Prinzipien für Leiterinnen und Leiter von uns vermittelt wird in seinem speziellen Umfeld. Gleichzeitig wollen wir dann gerade in dem Bereich des Thema Coachings auch immer noch mal gucken, dass wir den Leuten dann auch Personen an die Hand geben, die einfach in dem Bereich auch erfahren sind, so dass sie da auch noch mal eine besondere Unterstützung haben, um eben die Inhalte auch auf das Business dann übertragen zu können.
Da einfach einen guten Ausgleich zu schaffen zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, also ich sag mal Business, kirchlich, zwischen verschiedenen überkonfessionellen Gruppen, die auch in manchen theologischen Fragen, aber auch in Stilfragen, in kulturellen Fragen ja unterschiedliche Auffassungen sind. Das sind ja Herausforderungen, die wir auch in unseren Kirchengemeinden ganz häufig haben. Ja, also der Musikstil meinetwegen, die Art, wie wir verkündigen, die Art, wie vielleicht gebetet wird. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen zu ganz vielen verschiedenen Themen. Wie gehst du mit Konflikten innerhalb der Gruppe um? Also besonders dann auch, wenn es um Glaubensfragen geht, die ja auch eine hohe emotionale Verbindung häufig haben. Was sind da bewährte Techniken?
Erstmal offen sein für das, was da kommt, ja, also zu verstehen, was ist denn eigentlich jetzt, was will mir diese Person jetzt mitteilen, was ist der Konflikt, nicht gleich zumachen. Also wenn wir selber unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern beibringen wollen und mitgeben wollen, dass ehrliches Feedback ein wichtiges Element ist auf dem Weg als Leiterin und Leiter, dann ja, will ich mich dem auch selber annehmen. Und dann steckt ja hinter so einer Kritik und so einem Konflikt meist einfach ein unerfülltes Bedürfnis, an dem ich mich orientieren darf. Und wenn mir das gelingt im Gespräch, das auch gemeinsam zu erörtern, was dahinter steckt, welches Bedürfnis ist unerfüllt, dann bin ich immer gern bereit, auch zu unterstützen dabei. Aber ich glaube, die Verantwortung grundsätzlich liegt immer bei jedem selbst. Ich glaube, was wir als Projekt und als Rahmengeber sicherstellen müssen, ist, dass wir offen sind füreinander und für die unterschiedlichen Sichtweisen, Präferenzen und Hintergründe, die wir so haben. Und da immer so einen gemeinsamen Weg zu finden, die Bedürfnisse aller irgendwie im Blick zu haben und sich auch aber dessen bewusst zu sein, dass wir selber, und das ist ja auch ein wichtiges Learning als Leiterin und Leiter, nicht dazu in der Lage sind und auch nicht dafür verantwortlich sind, alle Bedürfnisse immer eins zu eins zu erfüllen, sondern einfach einen gemeinsamen guten Weg zu finden, sich selbst dabei auch treu zu bleiben. Das hilft mir in solchen Konflikten, ja, mich nicht so von einer in die andere Richtung schubsen zu lassen, zu wissen, was will ich und was sind meine Werte im Projekt und wie kann es mir gelingen, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg zu begleiten, ohne sie vor den Kopf zu stoßen, aber sie eben mitzunehmen und ihnen selber an die Hand zu geben, wie sie selber auch für sich dann Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, auch wenn es mal Konflikte gibt.
Dieses Thema Eigenverantwortung ist ja auch wieder ein Selbstführungsthema, ja, und ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir eben auch für unser eigenes Glück, für unser eigenes Entwickeln sozusagen verantwortlich sind, selbst in Situationen, in denen mir das vielleicht nicht schmeckt, was ich gerade erlebe oder was ich gerade höre oder wenn andere Meinungen da so mit reinkommen. Und da schafft sicherlich Hills & Valleys auch diesen herausfordernden Rahmen, der aber auch immer wieder daran erinnert, dafür selber auch einzutreten. Jetzt gibt es ja neben der Herausforderung noch ein paar weitere Werte bei Hills & Valleys. Also auf der Website steht sowas wie professionell, ermutigend, verbunden, herausfordernd, praktisch, inspirierend. Gerade für so das Thema inspirierend, innovativ, dann nutzt Hills & Valleys ja bestimmte moderne Tools, bestimmte moderne Techniken. Magst du uns da auch noch ein bisschen was verraten?
Bei Hills & Valleys ist uns Innovation insofern wichtig, als dass wir, das habe ich ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon erwähnt, glauben, dass tatsächliche Entwicklung meist nicht dadurch passiert, dass ich mir Wissen aneigne. Dann bräuchte ich nicht an einem Training teilnehmen, sondern könnte auch einfach ein Buch lesen oder ein Video anschauen. Und das wissen wir aber aus unserem Alltag. Wir haben schon viele bestimmt gute Bücher gelesen und ganz viel Input bekommen. Aber das Ganze auf die Straße zu bringen und tatsächlich umzusetzen, das ist ja oft die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das wollen wir halt bei Hills & Valleys ein bisschen anders machen. Deswegen liegt bei uns halt der Fokus nicht auf der Wissensvermittlung, sondern auf dem praktischen Umsetzen. Wir haben jeweils in unseren Einheiten, in denen wir Wissen vermitteln, eher kurze Parts von Wissensvermittlung und gehen gerne direkt in Übungen und in einen Austausch mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wollen auch mit unterschiedlichen Formaten dafür werben, sich auch unterschiedlich zu vernetzen. Wir nutzen Plattformen zur Vernetzung wie Slack, einfach um im Austausch zu bleiben. Wir haben auch ein E-Learning-Format dabei. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen auch in so einem Webseminarzeit digital miteinander. Ich glaube, das haben wir jetzt spätestens mit der Corona-Pandemie gelernt, dass das auch einfach eine Form ist, die uns immer wieder begegnet und die ja total wertvoll ist, auch richtig eingesetzt an den Stellen, wo es hilfreich ist. So geben wir den Teilnehmern und Teilnehmern damit dann ja auch Tools einfach an die Hand. Uns ist es einfach wichtig, da auch auf dem aktuellen Stand zu sein. Das heißt, wir selbst als Organisation arbeiten nach den New Work Prinzipien. Wir sind da auch auf dem Weg und wollen das aber auch vermitteln. Das heißt, ja, keine starren Hierarchien einzuhalten, sondern Rollen- und Persönlichkeitskompetenzorientiert miteinander in Teams zu arbeiten, projektbasiert zu arbeiten. Das sind so verschiedene Elemente, jetzt mal ganz bunt zusammengewürfelt, die uns hoffentlich innovativ machen. So wollen wir es zumindest sein.
Gibt einen guten Überblick. Vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen hast. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, unseres Interviews. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen schildern, was ist so deine Vision für die Zukunft von Hills & Valleys? Wo steht das Projekt in, sagen wir mal, 3 oder 5 Jahren?
Also ich wünsche mir, dass wir immer mehr Leiterinnen und Leiter erreichen können mit unseren Prinzipien, mit unseren Werten. Was mein Antrieb ist, dass Leiterinnen und Leiter nicht alleine stehen in ihren Herausforderungen, dass sie ausgerüstet sind mit wertvollen Werkzeugen, Tools, Fähigkeiten, Kompetenzen, um ihren Herausforderungen zu begegnen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist zum einen, dass wir in der Qualität wachsen, dass es uns immer besser gelingt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begleiten. Aber gleichzeitig glaube ich auch daran, dass wir mit einer gewissen Größe auch mehr Veränderung bringen können. Das heißt, ich stelle mir Wachstum vor, ich stelle mir verschiedene Angebote vor. Im Moment bieten wir im Schwerpunkt dieses 18-monatige Training an. Ich wünsche mir gern mehr Formate, in denen wir Leiterinnen und Leiter begleiten können, wie wir sie vielleicht auch erstmal auf andere Wege erreichen, niedrigschwelliger einsteigen und dann intensiver zusammenarbeiten, auch wiederum im Summit. Wir brauchen da unterschiedliche Formate und Angebote und da sehe ich uns in 3 bis 5 Jahren, dass wir mehr Angebote haben, dass wir mehr Leiterinnen und Leiter erreichen können und ja, miteinander in ein Netzwerk bringen, sodass wir geballte Leiterschaftskompetenz im christlichen Kontext haben aus Führungskräften, die auf Gott ihr Führungssein aufbauen und miteinander unterwegs sind und ihre Aufgabe tun können, sogar Gottes Reich ausweiten können. Das ist meine Vision.
Für dieses Wachstum braucht es ja vor allem neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Was ist deine Strategie, um Menschen trotz aller Herausforderungen, die dieses Thema Führung mit sich bringt, für Leadership und gerade auch für ein Leadership-Training zu begeistern?
Ja, wir hören immer so ein Klassiker, das Thema Zeit. Gerade wenn es um ehrenamtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Interessentinnen auch dann geht, dann scheitert es vielleicht daran oder dann meint man, man kann aufgrund von Zeitmangel nicht teilnehmen. Was ich immer versuche zu vermitteln, ist, dass wir mit dem, was wir ja mitgeben an Werkzeugen, an Tools, es im besten Fall einfacher, vielleicht sogar auch dann in dem Fall zeitsparender, gerade wenn es um das Zeitargument geht, zu führen und auf eine andere Art und Weise, also anders und einfacher, auch ja die Herausforderungen, ihnen zu begegnen und sie zu überwinden. Das heißt, es ist vielleicht im ersten Moment eine Investition an Zeit, auch an Geld, an persönlichem Engagement und Energie. Aber es bringt mir halt langfristig in meinem Ruf als Leiterin und Leiter, dass ich dem besser gerecht werden kann, dass ich gut ausgerüstet das tun kann, was ich ohnehin schon tue und im besten Fall dann im Nachgang auch besser tun kann.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als Leiterin als nächstes trainieren und warum?
Oh, gute Frage. Ich glaube, für mich ist nach wie vor eine große Herausforderung, nicht Dinge immer allein zu tun. Und zwar nicht aus der Überzeugung heraus, dass ich das alles so gut kann, sondern ich neige immer dazu, meinem Team und den Leuten um mich herum nicht zu viel zumuten zu wollen. Also ich bin so eine Alleinmacherin, weil ich denke, ich fall vielleicht anderen zur Last. Das heißt, zu lernen und bewusst zu formulieren, was brauche ich von euch als Team? Was brauche ich ja von dir ganz persönlich, um meine Aufgabe als Projektleiterin auch gut erfüllen zu können? Das ist etwas, was mich herausfordert. Genau, weil ich immer denke, die anderen haben doch eh schon genug um die Ohren und jetzt komme ich noch. Es war ja auch schon mein Ausgangsthema. Ich habe gesagt, Offenheit und einfach auch die Transparenz zu bieten, Schwächen sich einzugestehen. Das ist immer herausfordernd für uns Leiterinnen und Leiter, aber ich glaube, nur so kann es langfristig gut funktionieren in Teams, wenn auch wir als Leiter ja lernen, uns die Hilfe zu holen, die wir brauchen.
dass dir das gelingt und für deine weiteren Pläne als Projektleiterin ganz, ganz viel Erfolg, Gottes Segen und danke für das tolle Interview.
Danke dir für die Zeit und das Gespräch, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!